Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja, er ist Herr. Jesus lebt. Was für eine Nachricht, was für eine frohe Botschaft an Ostern. Ich grüße euch, liebe Gemeinde. Und mit besonderer Freude begegne ich persönlich diesen Tagen, ganz besonders auch deswegen, weil ich letztes Jahr nicht dabei sein konnte. Als ich diese Predigt vorbereitete, kam mir ein Gedanke. Wusstet ihr eigentlich, dass auf Deutschlands Ackerböden die meisten Tote zu finden sind? Jedes Jahr sterben Milliarden auf dem Ackerboden und die Zahl wird überhaupt nicht in den Medien erwähnt. Jedes Jahr sterben Milliarden von Samenkörnern auf dem Ackerboden. Jedes Jahr. Mit einem Ziel sterben diese Samenkörner auf dem Ackerboden, um Frucht zu bringen. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Sehr gut. Da ist ein Weizenkorn zu sehen. Jedes Jahr sterben Tausende, Milliarden von Samenkörnern. Sie sterben in der Erde. Der Bauer fährt über das Feld, streut den Samen aus, beerdigt den Samen. Aber er tut es nicht einfach so, um sich zu sagen, ich habe ja genug davon, ich brauche ihn nicht mehr, sondern er tut es mit einem Ziel, mit einem ganz bestimmten Zweck. Ich will, dass Frucht entsteht. Ich will, dass Leben entsteht. Die Samenkörner, sie sterben, um zu leben. Sterben, um zu leben. Sterben, um Frucht zu bringen. Und jedes Jahr pflanzen auch wir in unserem Gewächshaus oder in unserem kleinen Vorgarten Samenkörner. Wir beerdigen sie, aber wir tun es mit einem gewissen Ziel. Wir wollen, dass Leben entsteht. Sterben, um zu leben. Und dieser Gedanke kam auch in der Kindergeschichte ganz deutlich rüber. Der Sebastian ist gestorben. Warum? Ja, er hatte das Ziel gehabt, ich will, dass Luis lebt. Ich will, dass er lebt und sein Leben verändert. Und deswegen bin ich bereit, für ihn zu sterben. Und heute feiern wir Ostern mit der Wahrheit, Jesus lebt. Er ist gestorben, damit wir leben können. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Nein, er ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und auch Jesus verwendet dieses Bild vom Samenkorn, vom Weizenkorn in Johannes 12, Vers 24. Und dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Hier sehen wir ein göttliches Prinzip. Sterben, um zu leben. Jesus war bereit gewesen zu sterben, damit Leben entsteht. Man fragt sich vielleicht, in welcher Situation äußert Jesus denn eigentlich diese Worte? Welche Begebenheit hat sich vorher zugetragen, dass Jesus diese Worte zum Ausdruck bringt? Es ist interessant, das zu beobachten. Ein paar Verse vorher ritt Jesus geradewegs auf einem Esel in Jerusalem ein. Und was macht das Volk Israel? Es ruft dem König der Juden zu, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, unser König der Juden. Sie preisen ihn. Mit großer Erwartung begegnen sie dem König der Juden. Und kurz darauf kommen Griechen. Womöglich sind diese Griechen zum Passafest gekommen. Es waren gläubige Griechen gewesen, religiöse Griechen, die zum Judentum sich gewandt haben, das Judentum gelebt haben. Und diese Griechen kommen zu Philippus und zu Andreas und sie äußern den Wunsch, wir wollen Jesus sehen. Kannst du uns zu Jesus führen? Und was ist das für ein wunderbarer Wunsch? Die Griechen wünschen sich, wir wollen Jesus sehen, wir wollen zu Jesus gehen, wir wollen eine Audienz haben beim jüdischen König. Vielleicht waren diese Griechen dabei gewesen und sie haben mitgerufen, gelobt sei der König der Juden. Und sie haben sich gefreut über Jesus. Und jetzt kommen diese Juden zu den Jüngern von Jesus und bitten ihn, lass uns zu Jesus gehen. Und in dieser Situation hinein spricht Jesus diese Worte aus. Johannes 12, Verse 23 bis 25. Ich möchte diese Verse lesen. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Jesus kündigt hier seinen Tod an. Jesus hing nicht zufällig am Kreuz, weil er so politisch engagiert war und weil er den römischen Soldaten nicht entkommen konnte, wie einige zu glauben wagen. Nein, Jesus ging ganz bewusst den Weg nach Jerusalem, ganz bewusst ging er den Weg nach Golgatha. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, die Stunde, sie ist gekommen. Die Stunde ist gekommen, wo ich verherrlicht werde, wo ich ans Kreuz muss. Aber verherrlichen meint hier auch gleichzeitig, die Stunde ist gekommen, wo ich wieder zurückgehen werde zum Vater. Jesus hatte nicht nur den Kreuzestod vor Augen, sondern er wusste ganz genau, ich werde zum Vater wieder zurückgehen. Und so kommen diese Griechen zu Jesus und wollen diesen Judenkönig begrüßen. Aber Jesus sagt hier ihnen ganz deutlich, ihr sucht einen König der Juden, der seine Herrschaft hier aufrichten wird, der euch vielleicht von den Römern befreien wird. Aber ich bin gekommen als König und Herr. Ich diene euch, ich werde leiden, ich werde sterben. Die Stunde ist gekommen, wo der Menschensohn verherrlicht wird, wo ich durch das Kreuz erhöht werde und verherrlicht werde beim Vater. Und hier vergleicht Jesus seine nächste Stunde, seine kommende Stunde mit dem Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, das begraben wird und wieder aufersteht zu neuem Leben. Und so verwendet Jesus hier dieses Bild von einem Bauern. Ein Bauer, der die Kraft aufwendet, in der Hitze des Tages seinen Acker bestellt. Damals war es nicht so leicht wie heute. Heute freuen sich unsere Jungs über jeden Traktor, der vorbeifährt und wo man das auf den Feldern schön beobachten kann. Aber damals und gar nicht so lange her, vielleicht vor 3 Jahrzehnten, da musste man noch hart arbeiten, um seinen Acker zu bestellen, damit der Samen in der Erde begraben werden konnte. Und der Bauer weiß genau, wenn ich das Samenkorn hineinlege, dann kann ich das nicht später wieder ausbuddeln und mir ein Brot backen. Nein, das Samenkorn muss sich voll und ganz hingeben. Es muss sterben, damit neues Leben entstehen kann. Und so vergleicht Jesus sein Leben mit solch einem Samenkorn, um Frucht zu bringen. Und Jesus geht ganz bewusst diesen Weg. Und wenn Jesus nicht gestorben wäre, so sagt Jesus auch hier, dann würde ich alleine bleiben. Ich könnte niemanden mit hineinnehmen in den Himmel. Ich muss sterben, damit Frucht entstehen kann. Ich möchte nicht alleine bleiben. Und so hat Jesus auch hier diese Hoffnung. Er geht ganz bewusst diesen Weg in der Hoffnung, ich werde viele mit hineinnehmen. Und so heißt es auch in Hebräer, im Hebräerbrief, dass um der vor ihm liegenden Freude willen, er wusste, ja, ich werde jetzt sterben, aber ich weiß, Gemeindehäuser werden sich füllen. Menschen werden es annehmen und werden mir nachfolgen. Menschen werden zum ewigen Leben erwachen. Und deswegen bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Ich bin bereit zu sterben. Wir Menschen dagegen? Wir Menschen wollen leben. Wir Menschen, wir laufen vom Tod weg. Wir laufen sogar vom Altwerden weg. Jede neue Falte wird betrauert. Die Schönheitschirurgen, die Praxisen davon sind voll, weil die Leute jünger werden wollen. Wir wollen nicht älter werden. Es werden neue Make-ups erfunden, es werden neue Cremen entdeckt, damit die Falten weggehen, dass man bloß nicht älter wird. Die Krankenhäuser sind voll mit Menschen, die vom Tod weglaufen wollen. Und dieser Wunsch ist richtig und dieser Wunsch steckt tief in unserem Herzen drinnen. Wir haben ein tiefes Verlangen danach. Es werden Regeln aufgestellt, damit wir Menschen leben können. Es werden Gerichte gefällt, Urteile gefällt, wenn Menschen dieses Urteil des Lebens, dieses Gebot des Lebens missachten. Und doch müssen wir dieser einen Wahrheit ins Auge blicken, dass wir Menschen leben, um zu sterben. Schon der erste Schrei des Kindes, das auf diese Erde kommt, geht seinem Tod entgegen. Es wird geboren, um zu sterben. Und wenn man diese Worte hört, dann sträubt es sich in uns drin. Und wir merken, das ist nicht richtig. Warum ist das denn so? Warum müssen wir hier vom Sterben reden, wenn hier gerade neues Leben erwacht? Warum ist das so? Doch durch den Sündenfall wurde unser Leben auf den Kopf gestellt. Und so brach der Tod in unser Leben hinein und der Tod trennte uns von Gott. Und in uns Menschen bäumt es sich auf, in uns sträubt es sich. Es soll so nicht sein. Können wir nicht dem Tod irgendwie entfliehen? Heute haben wir so gute Medizin. Können wir nicht dem Tod irgendwie entkommen? Und Tony Blair, der britische Ex-Premierminister, soll einmal gesagt haben im englischen Parlament, wir müssen die Investitionen für die biomedizinische Forschung erhöhen. Denn bisher hatten wir das Ziel gehabt, die Krankheiten zu minimieren. Unser Ziel heute soll es sein, den Tod vollständig auszulöschen. Und hier merken wir den tiefen Wunsch im Menschen, ich möchte leben. Und so ist Jesus bereit, weil er genau wusste, das Problem des Menschen, die Menschen sterben, leben, sie erwachen zum Leben, um zu sterben. Und Jesus wusste ganz genau. Und er ging ganz bewusst auf diese Erde. Er wusste, dass hier seine Stunde kommen wird, wo er für die Menschen sterben wird, damit wir Menschen leben können. Und aus diesem Grund macht Jesus sich auf den Weg. Um uns Menschen von der Sünde zu befreien. Jesus, der Schöpfer dieser Welt, macht sich auf den Weg. Er kommt in der Gestalt eines Menschen auf dieser Erde. Er kommt in die Welt, die er geschaffen hat, die aus seinem Wort entstammt. Und er ist bereit, diesen Weg zu gehen, um sein Leben für seine Schöpfung zu lassen. Und wir haben wunderbare Verse in Philipper 2, die Verse 5 bis 8, wo deutlich beschrieben wird, dass Jesus diesen Weg bereitwillig gegangen ist. Er hat sein Leben selber hingegeben. Philipper 2, Verse 6 bis 8, das kann man etwas schlecht lesen, aber ich lese es laut vor. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, erhielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selber und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus wird hier ganz deutlich als der Handelnde dargestellt. Jesus ist selber bereit, seine Göttlichkeit, die Zeit beim Vater zu verlassen. Er ist bereit, sein göttliches Gewand abzulegen, um uns Menschen zu dienen, um uns Menschen frei zu machen von der Knechtschaft der Sünde. Und so zeigt Jesus hier, dass er völlig bereit ist, sich hinzugeben. Sterben bedeutet völlige Hingabe. Und das sehen wir auch bei dem Samenkorn. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von einem Samenkorn, wo gerade neues Leben entsteht. Das Samenkorn dient nur noch dazu, dass es eine Hülle ist sozusagen, woraus neues Leben entstehen kann. Das Samenkorn bleibt in der Erde. Es wird sterben müssen. Aber nur so kann neues Leben entstehen. Und Jesus bringt gleich eine Anwendung auf unser Leben. Ich habe den Vers vorgelesen, in Vers 25 sagt Jesus gleich im Anschluss, wo er über seinen Tod spricht, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Hier stellt sich für mich persönlich die Frage und vielleicht auch für dich als Zuhörer, wie ist es denn möglich eigentlich, mein Leben zu lieben? Ist es nicht gut, wenn ich mein Leben lieb habe? Es ist doch schön zu leben und wir leben gerne. Wir sind gerne gesund. Wir leben gerne in der Sonne und genießen das Leben. Was meint Jesus damit? Sein Leben nicht zu lieben, sein Leben zu hassen? Was bedeutet es eigentlich? Wenn wir von unserem Sprachgebrauch herkommen, dann merken wir, wenn wir das Wort hassen in den Mund nehmen, dann kommen bei uns einige Gefühle, mit, wo man merkt, hassen hat etwas mit Gefühlen zu tun, mit Zorn zu tun. Aber der jüdische Sprachgebrauch macht deutlich, lieben bedeutet annehmen, bedeutet erwählen und hassen bedeutet ablehnen. Und hier stellt Jesus eine ganz deutliche Prioritätenfrage und er sagt, wenn du bereit bist, dein Leben nicht zu lieben, sondern zu hassen, dein Leben in deinem sündigen Wesen, wenn du bereit bist, es abzulegen, nur dann kannst du neues Leben finden. Und Jesus stellt seine Jünger hier vor die Wahl. Möchtest du ewiges Leben haben? Dann sei bereit, mit Christus zu sterben. Wir müssen bereit sein, unser altes Leben abzulegen, um neues Leben zu gewinnen in Christus. Nur allein Jesus kann uns frei machen. Wir haben uns zwar für Jesus oft entschieden, aber wir merken oft, dass unser Leben gar nicht dem entspricht. Ich habe mich für Jesus entschieden und trotzdem merke ich, ich lebe nicht richtig mit Jesus. Und hier stellt sich oft die Frage, wer ist denn eigentlich in meinem Leben auf dem ersten Platz? Wer sitzt in meinem Leben auf dem Thron? Bin ich es? Sind es meine Entscheidungen? Sind es meine Wünsche, die mein Leben dirigieren, die mein Leben vorantreiben? Oder ist es der Wille Gottes? Jesus beugt sich hier vollkommen dem Willen seines Vaters. Und hier ist Jesus ein Vorbild. Und Jesus sagt oft in den Gleichnissen oder in den Situationen, wo Menschen zu ihm kommen und sagen, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast. Gib alles auf und folge mir nach. Heißt das jetzt, dass wir alles aufgeben müssen, alles verkaufen müssen? Jesus stellt hier die entscheidende Frage, woran hängt dein Herz? Woran hängst du dein ganzes Herz? Liebst du es? Liebst du deine Dinge, von denen du ständig sprichst, oder möchtest du Jesus voll und ganz nachfolgen? Wovon ist dein Herz voll? Und davon geht auch unser Mund über. Ich merke oft bei mir, wenn ich so zurückdenke, dann war ich oft danach aus, ich wollte so gerne immer wieder eine Anerkennung bekommen in meinem Leben. Ich wollte so gerne, dass die Menschen sagen, das hast du gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem Leben, aber bei mir war das sehr oft gewesen. Und ich kenne das noch gut von meiner Schulzeit. Und zwar im Kunstunterricht, da war ich immer sehr gut gewesen. Da habe ich immer eine 1 bekommen. Da war ich ganz stolz drauf. Und das habe ich natürlich allen Menschen auf den Rücken gebunden. Ne? So. Und dann habe ich das allen Menschen erzählt, dass ich so gut in Kunst bin. Ich male immer nur 1er. Dass ich in den anderen Fächern eine 4 hatte, davon wollte ich natürlich nicht reden, dass die anderen Fächer nicht so gut waren. Aber ich wollte einfach den Leuten zeigen, wie gut ich bin in einem Bereich. Und dann bekam ich diese Anerkennung, die ich mir so sehr gewünscht habe. Ich wollte so gerne mein eigenes Leben streicheln und in den Vordergrund stellen. Und ich wollte, dass alle Menschen mich bestaunen können. Und dieser Wunsch nach Anerkennung, merke ich heute noch, er sitzt tief in mir drin. Diese Sehnsucht steckt in uns Menschen drin und wir suchen Anerkennung bei anderen Menschen. Vielleicht ist es bei dir nicht die Anerkennung. Vielleicht merkst du, ich möchte gerne der Beste sein. Ich möchte gerne erfolgreich sein. Ich möchte gerne angesehen sein. Und wir merken, es sind Sehnsüchte in unserem Inneren, in unserem Ich, die unser Leben vorantreiben. Und ich frage überhaupt nicht mehr danach, Herr Jesus, du bist für mich gestorben und ich lebe jetzt mit dir und ich frage gar nicht nach deinem Willen. Ich frage gar nicht danach, was willst du eigentlich für mein Leben? Und wir merken auch hier ganz deutlich, unser Ich, dass unser Ich stirbt, unsere eigenen Sehnsüchte, unsere eigenen Wünsche, dass wir die unter den Willen Gottes stellen, das fällt uns nicht leicht. Und Luther sagte einmal, wir müssen diesen alten Adam, der in uns ist, ertränken. Jeden Tag neu, aber das Problem ist, dass er schwimmen kann. Er kommt immer wieder auf und diese Wünsche kommen immer wieder in uns hoch. Und hier merken wir immer wieder neu, ich muss bereit sein, meine Wünsche, meine Sehnsüchte unter den Willen Gottes zu legen, sie von Gott prüfen zu lassen. Wie ist es möglich, dass mein Ich stirbt? Christus und dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Wenn ich meine Bedürfnisse zurückschraube und ein kleiner Schritt könnte für uns hier sein, dass man nicht nur von sich redet, dass man nur über sich denkt, sondern dass man zu dem anderen zugeht und sagt, wie geht es dir eigentlich? Dass man von dem Ich wegkommt zu dem Nächsten und sagt, was tust du gerade? Wie geht es dir? Und ich staune sehr darüber, wie viele Geschwister auch auf mich zukommen und wie ich das hier erlebe, die auf einen zukommen und ganz konkret fragen, wir haben doch dafür gebetet. Wie geht es dir jetzt gerade in dieser Situation? Und auch hier merken wir, hier nimmt Christus in uns Gestalt auf. Hier sitze nicht ich auf dem Thron, sondern ich versuche, Christus in mir zum Vorschein kommen zu lassen, indem ich meine Nächsten liebe wie mich selbst, indem ich auf sie zugehe, sie gewinne, Interesse zeige für sie. Und so merke ich immer wieder neu, wir müssen, und ich muss es lernen, mein Kreuz täglich auf mich zu nehmen, mein altes Ich immer wieder neu zu begraben, unter den Willen Gottes zu stellen. Und Jesus ist hier ein Vorbild, uns ein großes Vorbild. Er stellt seinen Willen unter den Willen seines Vaters. Ich muss sterben, damit Christus in mir Gestalt gewinnt. Jesus ist aber nicht im Tod geblieben und deswegen feiern wir heute Ostern. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus würde sich in die Liste der vielen Befreiungskämpfer mit einreihen. In die Liste der vielen Wohltäter, wenn er im Grab geblieben wäre, dann wäre er einer von vielen gewesen. Aber Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Und ich finde es schön, wie Paulus es in 1. Korinther 15 formuliert. In den Versen 16 bis 20 schreibt Paulus folgende Worte. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus auch nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr auch noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist. Aber, hier kommt der Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Jesus wurde auferweckt von den Toten und er lebt. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und das ist unsere Hoffnung. Leben bedeutet Hoffnung. Jesus war bereit zu sterben, aber er wusste ganz genau, ich werde wieder auferstehen zum Leben. Ich werde viele Menschen mit mir nehmen und sie zum Leben auferwecken. Leben bedeutet Hoffnung. Und hier sagen die Engel, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wunderbare Verse sind es in Lukas, Vers 24, die wir vorhin gelesen haben. Und ich möchte noch die folgenden Verse lesen. Lukas 24. Ab Vers 5 lese ich, da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese, die Engel, zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände der sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria, Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen waren beim Grab gewesen. Sie haben das Zeugnis des Engels gehört. Sie haben es hautnah erlebt. Sie gehen zurück zu den Jüngern und erzählen ihnen als Augenzeugen, Jesus lebt. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Er ist gestorben, aber er lebt. Und was tun die Jünger? Ihnen kommt es vor wie ein Märchen. Und auch heute gibt es Menschen, denen diese Geschichte wie ein Märchen vorkommt. Sie lesen diese Geschichte und sie sagen, von den Toten auferstehen, das ist heute überhaupt nicht möglich. Ich kann einen Apfel runterfallen lassen und er wird runterfallen und ich kann das wieder machen und das wird wieder passieren. Aber, dass ein Toter von den Lippen aufersteht zum Leben, das kann man nicht wieder machen. Das kann ich heute nicht nachvollziehen. Ich erlebe es heute nicht mehr. Also ist das, was hier steht, nicht die Wahrheit. So gehen Menschen an die Bibel heran und wollen die Bibel nach dem Verstand her erklären. Und sie wollen Gott ausklammern. Und so gibt es einige Menschen, die versuchen, die Auferstehung Jesu zu erklären. Sie sagen vielleicht, die Frauen sind zu einem falschen Grab gegangen. Sie haben bei einem falschen Grab Jesus gedacht, dass Jesus auferstanden wäre. Es war einfach ein leeres Grab. Oder Jesus, die Auferstehung von Jesus ist nur eine Legende. Und so gibt es einige Erklärungen, wie Jesus auferstanden ist. Es gibt einen Schriftsteller, der heißt Josh McDowell. Und er war auch einer von diesen Skeptikern. Und er hat sich dieses Ziel gesetzt. Ich möchte den Christen nachweisen, dass Jesus nicht auferstehen konnte. Und er hat sich an die Arbeit gemacht und hat geprüft und geforscht. Und Gottes Wort ist lebendig und verändert Herzen. Und es hat in sein Herz hineingesprochen und ihm wurde deutlich, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Es gibt so viele Augenzeugen, die das selber erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben so viele Schriftzeugen. Wir haben heute den Sonntag, den wir heute immer noch feiern. Es sind so viele Hinweise, die darauf hindeuten, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Und das ist die Hoffnung, in der wir heute leben. Und das hat ihn überwältigt und er ist zum Glauben an Jesus gekommen und er hat ein Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung. Und er schreibt in diesem Buch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er ist Herr. Und er schreibt selber, das größte Zeugnis bin ich selber, für mich. Ich wollte gegen Gott vorgehen. Aber ich habe selber gemerkt, Gott ist Herr. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Sohn Gottes. Und er hat die Macht, von den Toten wieder aufzuerstehen. Und er ist zum Glauben gekommen. Und er reist heute herum und erzählt dieses Zeugnis. Jesus lebt. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und so schließt auch der Christus-Hymnus, wie man ihn nennt, in Philipper 2 mit wunderbaren Worten. Ich möchte sie vorlesen. Ab Vers 9, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und er hat ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus, er war bereit, als Samenkorn sich in die Erde legen zu lassen. Er war bereit zu sterben für uns Menschen mit dem Wissen, ich werde auferstehen. Keine Macht der Welt hält mich im Grabe. Ich werde auferstehen und ich werde Frucht bringen. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, erst dann kann Frucht entstehen. Und Jesus ist gestorben, damit Frucht entstehen konnte. Und so dürfen wir wissen, Jesus lebt. Und so dürfen wir auch wissen, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen, dann dürfen wir wissen, dass Jesus Christus auch in uns Menschen lebt. Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wenn ich zu Jesus komme und es einsehe und wenn ich verstehe, dass Jesus mein Leben verändern möchte, mein Leben, das mit Sünde voll ist, wo ich selber nicht herauskomme, wenn ich das einsehe und Jesus annehme, dann lebt Jesus in mir. Und was hat das für Folgen? Was hat das für Folgen in meinem Leben? Am liebsten würde ich jetzt zu jedem von euch hingehen, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und ich würde am liebsten die Frage stellen, was hat sich in deinem Leben verändert? Was hat sich ab diesem Tag verändert, wo du mit Jesus lebst? Christus lebt in uns. Er ist der Herr in unserem Leben. Jeder Tag in unserem Leben, wenn wir mit Jesus leben, hat eine neue Perspektive. Wir leben unser Leben im Blick aus der Ewigkeit. Und wir wissen, wir stehen jeden Morgen neu auf in dem Wissen, das heute und jetzt ist nicht alles. Ich werde einmal bei Jesus sein, in der Ewigkeit bei ihm. Jesus hat in mir das ewige Leben geweckt. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Und so wünsche ich mir, dass es jeden Tag unser Gebet ist, wenn wir den Tag beginnen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich deinen Willen sehe für mein Leben. Hilf mir, den Tag heute in deiner Gegenwart zu leben. Öffne mir die Augen. Hilf mir zu sehen, die Menschen, so wie du sie siehst. Hilf mir, ihnen zu begegnen in der Liebe, in der du mir begegnet bist. Und so dürfen wir wissen, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Christus lebt in uns. Und so ist Christus das Zentrum. Christus ist die Hoffnung in unserem Leben. Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament unseres Lebens. In Christus allein haben wir diese Hoffnung. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Er ist bereitwillig diesen Weg gegangen, damit er viel Frucht bringt. Durch die Auferstehung hat Jesus ganz deutlich gezeigt, wir haben Hoffnung. Wir müssen nicht leben, um zu sterben. Nein, wir können heute, unser Ich kann heute sterben, um zu leben, dass Christus in uns lebt. Christus allein, in Christus allein ist unser Halt. Und ich freue mich über das Lied, das wir jetzt von der Jugend hören werden. In Christus allein ist unser Halt. Er ist unser Eckstein. Er ist unser Ziel. Und deswegen ist Jesus allein das Zentrum unseres Lebens. Wir können gemeinsam zu diesem Lied aufstehen, wo es möglich ist. Wir werden jetzt das Lied hören. Und anschließend wollen wir eine Gebetszeit haben, wo wir Jesus ein Dankeschön dafür aussprechen wollen.